Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 21. November und wir lesen natürlich gemeinsam weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid und wir lesen wie immer aus der Übersetzung Neues Leben. Die einzelnen Stellen gebe ich euch direkt vorher an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 42 und 43. Die Kammern für die Priester. Dann führte mich der Mann nach Norden zum äußeren Vorhof. Wir gelangten zu den Kammern, die gegenüber dem umschlossenen Platz und dem Gebäude an der Nordseite lagen. An der Vorderseite, am Eingang Richtung Norden, waren sie 100 Ellen lang und ihre Breite betrug 50 Ellen. Zwischen den 20 Ellen des inneren Vorhofs und dem Pflaster des äußeren Vorhofs waren in drei Ebenen Galerien übereinander angeordnet. Zwischen den Kammern verlief ein 10 Ellen breiter und 100 Ellen langer Gang nach innen, dessen Türen alle nach Norden zeigten. Die oberen Kammern waren jeweils schmaler als die unter ihnen liegenden, denn die Galerien nahmen ihnen Raum weg. Da es drei Ebenen waren, die jedoch nicht wie die Höfe Stützpfeiler besaßen, war jede Ebene ein Stück von der unter ihr liegenden zurückgesetzt. Dicht an den Kammern zum äußeren Vorhof hin verlief an der Außenseite eine Mauer. Sie war 50 Ellen lang. Denn die Kammern, die zum äußeren Vorhof hin lagen, waren 50 Ellen lang, während die Kammern am Tempel entlang 100 Ellen lang waren. Unterhalb dieser Kammern befand sich der Eingang in östlicher Richtung, wenn man vom äußeren Vorhof herkam, an der Mauer des Vorhofs. An der Südseite, vor dem umschlossenen Platz und dem Gebäude gegenüber, lagen ebenfalls Kammern. Vor ihnen verlief ein Gang. Sie sahen genauso aus wie die Kammern an der Nordseite. Ihre Länge und Breite, ihre Ein- und Ausgänge entsprachen ihnen genau. Die Türen der Kammern zeigten Richtung Süden und ein Eingang lag am Anfang des Gangs, der an der Vorderseite der Mauer verlief, wenn man von Osten kommt. Dann sagte der Mann zu mir: Die Kammern im Norden und die Kammern im Süden sind die heiligen Kammern, wo die Priester, die sich dem Herrn nähern, die hochheiligen Opfer essen sollen. Dorthin sollen sie die hochheiligen Opfer bringen, das Speiseopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer, denn es ist ein heiliger Ort. Wenn die Priester in das Heiligtum kommen, dürfen sie nicht in den äußeren Vorhof hinausgehen, sondern sie sollen dort ihre Gewänder ablegen, in denen sie ihren Dienst verrichtet haben, denn sie sind heilig. Sie sollen hier andere Kleider anziehen und dann erst zum Volk hinausgehen. Und als er den Innenraum des Tempels fertig gemessen hatte, führte er mich hinaus zum Osttor und maß den ganzen Umfang des Tempels. Er maß die Ostseite mit der Messrute und sie war 500 Messruten lang. Und er maß die Nordseite. Sie war 500 Messruten lang und auch die Südseite war 500 Messruten lang. Dann kam er zur Westseite und sie war ebenfalls 500 Messruten lang. Er maß den Tempelbezirk, den eine Mauer umgab, in allen vier Windrichtungen. Die Länge der Mauer betrug 500 Messruten und ihre Breite 500 Messruten. Sie trennte das Heilige von dem Unheiligen. Die Herrlichkeit des Herrn kehrt zurück. Und er brachte mich wieder zum Osttor. Da kam aus dem Osten die Herrlichkeit des Gottes von Israel. Sie klang wie das Rauschen von gewaltigen Wassermassen. Und die Erde erstrahlte von seiner Herrlichkeit. Die Erscheinung, die ich jetzt sah, war genau wie die Erscheinung, die ich gesehen hatte, als er kam, um die Stadt zu zerstören, und wie die Vision, die ich am Fluss Kebar gehabt hatte. Und ich warf mich zu Boden. Und die Herrlichkeit des Herrn zog durch das Osttor in den Tempel ein. Da hob der Geist mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Und ich hörte jemanden aus dem Tempel heraus mit mir reden, während der Mann neben mir stand. Und er sagte zu mir: Menschenkind, dies ist der Ort, wo mein Thron steht und wo ich meine Fußsohlen hinsetze. Hier werde ich für alle Zeit mitten unter dem Volk der Israeliten wohnen. Und die Israeliten werden meinen heiligen Namen nicht mehr unrein machen, weder sie noch ihre Könige, durch ihre Unzucht und die Leichen ihrer Könige. denn sie hatten ihre Schwelle neben meiner Schwelle und ihre Tür neben meiner Tür, so dass nur eine Wand zwischen mir und ihnen war. Und dann machten sie meinen heiligen Namen unrein durch die abscheulichen Taten, die sie begingen, so dass ich sie in meinem Zorn vernichtet habe. Jetzt aber werden sie ihre Hurerei und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten, und ich werde für alle Zeiten in ihrer Mitte wohnen. Du, Menschenkind, beschreibe dem Volk der Israeliten den Tempel, damit sie sich für ihre Sünden schämen. Sie sollen wissen, wie er aussehen wird. Und wenn sie sich für all das schämen, was sie getan haben, dann beschreibe ihnen die Konstruktion und den Plan des Tempels, die Eingänge und Ausgänge, seine Einrichtung, seine Anordnung, den ganzen Plan und seine Gesetze. Schreib es vor ihren Augen auf, damit sie seinen Plan und seine Ordnungen beachten und sich daran halten. Und dies ist das Gesetz des Tempels. Auf dem Gipfel des Berges soll sein gesamtes Gebiet ringsherum hochheilig sein. Ja, dies ist das Gesetz des Tempels. Der Altar. Dies sind die Maße des Altars in Ellen, wobei eine Elle gleich einer Elle plus eine Handbreite ist. Der Sockel des Altars ist eine Elle breit und eine Elle hoch mit einer Leiste, die eine Spanne hoch ist. Und dies ist die Höhe des Altars. Ab dem Sockel auf dem Boden erhebt sich der Altar zwei Ellen bis zum unteren Absatz und er ist eine Elle breit. Vom unteren Absatz erhebt er sich vier Ellen bis zum oberen Absatz und ist eine Elle breit. Der Opferherd selbst erhebt sich noch einmal vier Ellen und oben hat er vier Hörner. Der Opferherd hat eine Länge und eine Breite von 12 Ellen. Er ist quadratisch. Der obere Absatz ist ein Quadrat von 14 Ellen Länge und 14 Ellen Breite, mit einem Sockel von einer Elle und einer Leiste, die eine halbe Elle breit ist. Seine Stufen liegen auf der Ostseite. Dann sagte er zu mir: Menschenkind, das sagt Gott, der Herr. Dies sind die Vorschriften für den Tag, an dem der Altar gebaut wird, um Brandopfer auf ihm darzubringen und Blut auf ihm zu versprengen. Gib den levitischen Priestern, den Nachkommen von Zadok, die vor mir Dienst tun, einen jungen Stier als Sündopfer, spricht Gott, der Herr. Nimm von seinem Blut und besprenge die vier Hörner, die vier Ecken des oberen Absatzes und die Leiste rund um den Absatz. Damit ist der Altar gereinigt und entsühnt. Dann nimm den jungen Stier für das Sündopfer und verbrenne ihn an dem dafür bestimmten Platz außerhalb des Heiligtums. Am zweiten Tag sollst du einen makellosen Ziegenbock als Sündopfer darbringen, und man soll den Altar damit entsündigen, genau wie man ihn mit dem jungen Stier entsündigt hat. Nach dem Sündopfer sollst du einen weiteren, makellosen jungen Stier und einen makellosen Widder aus der Herde opfern. Bring beide vor den Herrn, und die Priester sollen sie mit Salz bestreuen und sie dem Herrn als Brandopfer darbringen. 7 Tage lang sollst du jeden Tag einen Ziegenbock als Sündopfer darbringen, und man soll auch jeden Tag einen jungen Stier und einen Widder aus der Herde opfern. Diese Tiere sollen makellos sein. 7 Tage lang soll man den Altar entsühnen und ihn so reinigen und einweihen. Diese Tage müssen eingehalten werden. Vom 8. Tag an sollen die Priester auf dem Altar eure Brandopfer und Friedensopfer darbringen. Dann werde ich euch gnädig annehmen, spricht Gott, der Herr. Der 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Die Bedrohung durch Irrlehrer. Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, genauso wie es falsche Lehrer unter euch geben wird. Geschickt werden sie euch ihre Irrlehren über Gott vortragen, die ins Unheil führen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat. Ihr Ende wird nicht lange auf sich warten lassen und es wird furchtbar sein. Viele Menschen werden jedoch ihren zügellosen Lebensstil nicht aufgeben und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. In ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Aber Gott hat sie längst verurteilt und ihr Untergang ist besiegelt. Denn Gott hat nicht einmal die Engel verschont, als sie sündigten, sondern sie bis zum Tag des Gerichts in die Hölle geworfen, in düstere Höhlen und in völlige Finsternis. Auch die frühere Welt hat er nicht verschont. Mit Ausnahme von Noah und den 7 Mitgliedern seiner Familie. Noah hatte die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Dann vernichtete Gott die Welt durch eine gewaltige Flut und alle gottlosen Menschen kamen darin um. Später legte er die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche und vertilgte sie vom Erdboden. Damit gab er ein Beispiel, wie es Menschen ergehen wird, die künftig gottlos leben. Doch gleichzeitig rettete Gott Lot aus Sodom, weil Lot ein gerechter Mann war, der unter dem ausschweifenden Leben der gesetzlosen Menschen um ihn herum leiden musste. Ja, Lot war ein gerechter Mann, den all das Schlechte, das er Tag für Tag zu hören und zu sehen bekam, quälte. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die gottesfürchtigen Menschen aus der Versuchung rettet, während er die Ungerechten bis zum Tag des Gerichts festhält, um sie zu bestrafen. Vor allem aber werden die bestraft, die ihren selbstsüchtigen Leidenschaften nachgeben und jegliche Herrschaft verachten. Solche Menschen sind überheblich und eingebildet. Ja, sie schrecken nicht davor zurück, himmlische Mächte zu verspotten. Die Engel dagegen, obwohl sie den falschen Lehrern an Macht und Stärke doch weit überlegen sind, geben beim Herrn nie ein abwertendes Urteil über diese Mächte ab. Diese Lehrer sind wie unvernünftige Tiere, Geschöpfe, die nur geboren werden, um gefangen und getötet zu werden. Sie machen sich über die Mächte lustig, von denen sie so wenig wissen, und sie werden mit ihnen zusammen umkommen. Das ist die verdiente Strafe für all die Ungerechtigkeit, die sie angerichtet haben. Sie lieben es, sich am helllichten Tag gottlosen Vergnügungen hinzugeben. Sie sind ein Schand- und Schmutzfleck unter euch. Sie genießen es, euch zu betrügen, während sie mit euch feiern. Sie begehen Ehebruch mit den Augen und nie wird ihre Lust gestillt. Es macht ihnen Freude, unsichere Menschen zu ködern. Habgier ist ihre zweite Natur. Sie sind verloren und verflucht. Da sie vom rechten Weg abwichen, sind sie in die Irre gegangen und den Weg Bileams, des Sohnes von Beor, gefolgt, der bereit war, durch unrechtes Handeln Geld zu verdienen. Doch Bileam wurde auf seinem falschen Weg aufgehalten, als sein Esel ihn mit der Stimme eines Menschen ansprach und zurechtwies. Solche Menschen sind so nutzlos wie Brunnen ohne Wasser oder wie Wolken, die vom Wind getrieben werden. Sie werden in der dunkelsten Finsternis enden. Mit leeren Worten schwingen sie große Reden und durch ihr ausschweifendes Leben ködern sie die Menschen, die denen tatsächlich entkommen waren, die im Irrtum leben. Sie versprechen Freiheit, sind aber selbst Sklaven der Sünde. Denn wovon man sich beherrschen lässt, dessen Sklave ist man. Viele sind durch Jesus Christus, den Herrn und Retter, dem Verderben der Welt entkommen. Doch wenn sie von den Verlockungen dieser Welt wieder angezogen und überwältigt werden, sind sie schlimmer dran als zuvor. Es wäre besser, sie hätten den richtigen Weg nie kennengelernt, als ihn zu erkennen und sich dann wieder von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, abzuwenden. An ihnen erfüllt sich die Wahrheit der Sprichwörter: Ein Hund kehrt zu dem wieder zurück, was er erbrochen hat. Und ein gewaschenes Schwein wälzt sich wieder im Schlamm. Psalm 119, die Verse 1 bis 16. Aleph. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Du hast uns befohlen, deine Gebote mit Freude zu halten. Ich möchte alles, was ich tue, stets nach deinen Ordnungen ausrichten. Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich alle deine Gebote beachte. Wenn ich mir deine gerechten Gesetze tief einpräge, will ich dir von ganzem Herzen danken. Ich will mich an deine Ordnungen halten. Verlass mich bitte nicht. Bet. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht. Nun lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich will dich loben, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Alle deine Gesetze, die du uns gegeben hast, sage ich laut auf. An deinen Weisungen habe ich mehr Freude als an großem Reichtum. Ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Ich will mich an deinen Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen. Sprüche 28, die Verse 6 und 7. Es ist besser, arm und ehrlich zu sein, als reich und unehrlich. Junge Menschen, die dem Gesetz gehorchen, sind weise. Wer mit Leuten Umgang hat, die nur das Vergnügen suchen, bereitet seinen Eltern Schande. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.